Ich hatte das letzte Mal, als ich hier war, über den Jonah geredet und hatte schon angedroht, wir werden weiterreden darüber. Und das will ich gerne auch mit euch machen. Also wie gesagt, so in dieser Trinitatiszeit habe ich gefunden in den ganzen alttestamentlichen Lesungen, die es da so gibt, dass da immer mal der Jonah aufgekreuzt ist, zumindest so gefühlt. Und ja, ich fand das interessant und habe da einfach mal angefangen. Ich hatte zum ersten Kapitel ein bisschen was erzählt oder ein bisschen ganz schön was erzählt und will jetzt auf das zweite mit euch zu sprechen kommen. Also ich denke, Jona an sich, wer das jetzt nicht gehört hat, die Geschichte ist ja hinlänglich bekannt. Das war die Sache mit dem Fisch und Jona wollte erst nicht auf Gottes Auftrag hören, dann kam der Sturm, er ist ins Meer geworfen worden und genau an der Stelle, wo ihn der Fisch verschluckt hat, haben wir letzte Woche aufgehört. Vielleicht auch nochmal so zu den Gedanken der vorletzten Woche, nicht der letzten. Ja, waren so verschiedene Gedanken, die mich zumindest weiter annagen und wo ich immer wieder mit mir selber auch noch zu tun habe. Also diese Frage, wo passt dir Gottes Wort, wo passt dir Gottes Auftrag einfach nicht in den Kram? Oder in deinen Lebensentwurf und wo versperrst du dich deswegen dem Willen Gottes? Das war so eine Überlegung, die ich gegangen bin mit euch, als wir so drüber geredet haben, dass der Jona weggelaufen ist. Er ist nicht aus irgendwelchen blödsinnigen Gründen weggelaufen. Das waren Dinge, die schon zu bedenken waren. Ich will das jetzt nicht nochmal alles ausführen, sonst rede ich dann doppelt so lange wie das letzte Mal. Also er hatte Gottes Wort, es passte ihm nicht, er ist weggegangen. Und die Frage ist, wo mache ich das? Wo gehe ich weg oder wo sperre ich mich einfach wieder besseren Willen, dem Wort Gottes, eben weil es irgendwo nicht so richtig zu dem passt, was ich will. Und diese Sache mit dem Sturm und dass letzten Endes dem Jona dann dort auch so dreckig geht, er wird ins Meer geworfen, er wird von einem Fisch verschluckt, haben wir dann vorletzte Woche in die Richtung gebracht, es ist Gottes Erziehung. Wen der Herr liebt, den erzieht er. Den züchtigt er, steht bei Luther, aber es ist genau das Wort für erziehen. Und ja, das ist ein erschreckendes Wort, gerade wenn man es auch so auf dem Hintergrund des Jonas sieht. Und trotzdem ist es ein Wort, was mich damals getröstet hat, als ich das so gelesen habe, auch im Zusammenhang mit Jonas, weil es mir zeigt, immer dann, wenn ich einen falsch eingeschlagenen Weg gehe, in eine Sackgasse gehe, dann hilft mir Gott trotzdem raus. Also er ruft nicht hinterher und sagt, hey, komm zurück. Und wenn ich nicht zurückkomme, dann lässt er mich halt laufen. Das soll er halt machen und soll halt auflaufen. Sondern Gott geht trotzdem hinterher. Und wenn ich das Rufen nicht höre, dann gibt es auch mal einen Prellbock, der tut weh. Und trotzdem führt er dazu, dass ich nicht mehr auf diesem falschen Weg bleibe. Genau das ist mit dem Jona passiert. So erschreckend diese ganzen Ereignisse sind, Gott hätte Jona auch einfach laufen lassen können und es wäre diese ganze Beziehung, diese Glaubensbeziehung ausgewiesen. Und ich hatte noch diesen Anfang vom zweiten Kapitel gelesen, Fisch verschluckt Jona. Das heißt am Ende, Gott lässt Jona nicht los. Er wurde ins Meer geworfen, das wäre sein sicherer Tod gewesen. Aber selbst diese lebensbedrohliche, aussichtslose Lage im Meer führt dazu, dass Gott trotzdem noch eingreifen kann auf eine sehr wundersame Art und Weise und dass er Jona rettet. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Ich lese euch Jona 2 vor. Da ist nicht viel von Geschichte diesmal zu lesen, sondern das ist eher das Gebet, was Jona jetzt betet, als er viel Zeit hat im Magen, im Bauch, wo auch immer dieses Fisch ist. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, den Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aus ans Land. Soweit, wie gesagt, dieses Stück. Geschichte ist da nicht viel dabei. Jona vom Fisch verschluckt, 3 Tage, 3 Nächte hat er Zeit, er betet dort und jetzt spuckt mir der Fisch wieder ans Land. Aber es ist natürlich auch interessant, was Jona so hier betet. Und da werden wir einfach ein Stück drauf gucken. Obwohl, das mit dem Fisch hat mich jetzt doch noch ein bisschen gerissen. Also da muss ich trotzdem noch mal drüber reden. Es ist ja das zentrale Bild der Jona-Geschichte. Hier kommt ein Fisch, nimmt Jona auf, wie auch immer, und bewahrt ihn so vor dem sicheren Tod. Und die spannende Frage ist natürlich schon, wie geht es mit dem Fisch? War Jona im Bauch oder im Magen des Fisches? Wie funktioniert's? Also ich denke, um da vernünftig drüber reden zu können, müssen wir eine Sache klären. Ich zweifle die Wunder nicht an. Und ich sehe das, dass das völlig machbar ist für Gott. Man darf trotzdem mal fragen, wie könnte es denn irgendwie funktionieren? Wie es am Ende war, keine Ahnung. Aber es gibt wirklich 2 Richtungen, in die man ein bisschen denken kann und wo es auch dann gar nicht so ungewöhnlich wird, wenn man an Wunder glaubt, was hier passiert ist. Also zum einen, wenn man das so liest, könnte hier auch stehen, Gott bestellte einen Fisch extra für Jona, Gott erschuf einen Fisch. So könnte man das hören. Sprich, Gott hat da irgendwas gebastelt auf die Schnelle, um Jona eben so zu verwahren, dass es funktioniert. Ich bin in Biologie nicht so bewandert, aber ich nehme an, auch in so einem Magen von einem Fisch dürfte ein bisschen Magensäure sein, oder? Also das könnte eventuell schwierig werden und so weiter. Vielleicht war es auch ein Fisch, der gerade genug Pantoprazol geschluckt hat oder der eben doch weniger Magensäure hatte. Irgendwie hat es funktioniert. Gott hat es hingebastelt. Also das ist schon mal dieses Gott bestellte einen Fisch. Das passt für mich an der Stelle. Und selbst wenn man mal in die Natur guckt, wird man feststellen, es gibt Fische, die von der Größe her passen, in Menschen aufzunehmen. Es wird sicherlich nicht so ausgesehen haben wie in manchen Kinderbibeln, dass der Jona in einer großen Halle saß, schön gemütlich, vielleicht noch eine Kerze an oder sowas. Das glaube ich nicht. Aber es gibt Fische, die passen. Schwertwal, Pottwal habe ich gelesen. Und es sind wohl auch Fisch. Wale. Muss man noch dazu sagen, im Hebräischen, wenn da vom Fisch die Rede ist, sind die Wale mit eingeschlossen. Ihr merkt schon manchmal, in meinem Denken ist das auch nicht so sauber getrennt. Also Schwertwal, Pottwal könnte in diese Kategorie Fisch oder Fischähnliches fallen. Und ich habe auch gelesen, die würden wohl ihre Beute im Ganzen schlucken. Also es wäre von Vorteil, wenn der Jona mal nicht gekaut worden ist. Und das ist offensichtlich auch so passiert. Übrigens ist dann auch noch weiter überlegt worden, selbst ein Weiß- und ein Blauhai würden größentechnisch passen. Ich habe aber dort eher das Problem mit dem Kauen. Obwohl, wenn Gott wieder eingegriffen hat, kann er das ja auch verhindert haben. Also irgendwie passt es. Es liegt nicht völlig quer in meiner Vorstellung. Das Einzige, wovon ich ausgehen muss, ist, Gott hat das natürlich in der Hand und er kann das bewirken. Übrigens, sowas genieße ich mit Vorsicht, aber es gab wohl 1968 bei Sumatra mal einen Bericht, dass die einen Fischer lebendig aus dem Magen eines Hais geholt hätten. Also selbst bei den Haien wäre es wohl so, dass wenn die mal doch was verschluckt haben, wie lange er dort drinnen war, keine Ahnung. Also es ist so ganz unmöglich, auch jetzt nicht anzusehen. Obwohl, also mal das Ding hin oder her, wie man es sich vorstellen kann, stellt euch mal aus Sicht vom Jona vor, was da so passierte. Er wird ins Meer geworfen, zwar noch auf eigenen Wunsch, aber ich glaube nicht, dass das ihm Spaß gemacht hat. Und er beschreibt ja auch in diesem Gebet ganz plastisch, wie er das erlebt, sein Untergehen, wie da die Wellen über ihn reinbrechen, irgendwelches Kraut da noch auf seinen Kopf ist und ja, er wirklich runtersinkt, ganz runter. Und jetzt kommt er noch in diesen Fisch, der ihn verschluckt. Ich habe es nicht rausgekriegt, ob er vorher schon das Bewusstsein verloren hat oder das auch noch live miterlebt hat, wie ihn so ein Vieh verschluckt. Das wäre dann natürlich noch die Krönung. Also das sind alles Dinge, wo man sicherlich ein paar Tage schlecht träumt hinterher. Das ist alles nichts Angenehmes. Gerade in dem Moment, also oder seit er ins Wasser geworfen wurde, hat sich für ihn alles gedreht. Mr. Während er weglief, da brach die Verbindung zu Gott ab. Und selbst der Sturm, das hatte ich ja auch gesagt, dieser Sturm war das Reden Gottes. Auch wenn er nicht mehr in Worten geredet hat, hat er mit dem Sturm geredet. Ja, das ließ ihn Jona kalt. Oder es ließ ihn halt schlafen. Das hat ihn nicht angerührt. Das Letzte, was er auf dem Schiff sagte, war, werft mich ins Meer, dann ist Ruhe. Ich glaube, Jona war so fertig mit Gott und der Welt, dass er eigentlich das als eine gute Möglichkeit sah, ja, Selbstmord durch andere zu begehen. Und jetzt dreht sich das für ihn. Er denkt, es ist alles aus, aber es ist eben nicht alles aus. Jetzt lebt er. Er kommt irgendwie zu Bewusstsein innerhalb dieses Fisches. Er lebt und er fängt an zu beten. Das meint, er fängt an, mit Gott richtig zu reden. Ist das mal aufgefallen ist, da steht, Jona betet zu seinem Gott. Er betete zu dem Herrn, seinem Gott. Ich hatte so ein bisschen die Beziehung in Frage gestellt, die da ist, beziehungsweise die war abgebrochen. Auf einmal entsteht wieder Beziehung. Jona hat so einen Weg durchschritten, so angefangen von der Rebellion, über die Konsequenzen. Man kann über Strafe reden, man kann auch über ein Zurückrufen, über einen Prellbock reden. Und jetzt ist er so an dieser Stelle, dass er umkehrt, Buße tut. Und am Ende merkt man auch, er gibt sich Gott hin. Er tut wieder das, was Gott will. Er erfüllt ihm seine Gelübde. Das sind so in diesem Gebet von Jona Schritte seiner geistlichen Erfahrung beschrieben. Und die lohnt es, sich echt mal abzulaufen. Er fängt ja an, mit diesem nochmal zu reflektieren, ich habe dich um Hilfe gebeten. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ihr habt es mit da, genau. Ich sage euch immer mal die Verschel mit dazu, die da sind, wir sind jetzt 1 und 2. Und ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Jona ruft aus der Not zu Gott, nicht mehr aus der Zuneigung. Das ist auch was. Also dort, wo es Menschen schlecht geht, dort fangen sie wieder an zu beten. Das könnte man zum Vorwurf machen, obwohl vielleicht kann man auch barmherzig sein an der Stelle. Immerhin ist es besser, als gar nicht zu beten. Jona macht diese Erfahrung der Hilflosigkeit. Ich bin völlig hilflos, ohne Gott, ohne Gottes Wirken. Und eigentlich wollte er sich ja durch das Weglaufen von Gott trennen, hat aber genau die Auswirkung dieser Trennung in voller Breitseite miterlebt. Knallhart. Und jetzt bittet Jona, er ruft zu Gott und Gott hört. Und dann sagt Jona sowas wie, ich nehme deine Erziehung an. Wie gesagt, ich hatte es mit dem Hebräerbrief mit Erziehung in Verbindung gebracht. Vers 4 lesen wir zum Beispiel, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer. Du warfst mich. Es ist ein Gebet an Gott. Er formuliert, nicht die Seeleute haben mich dort reingeschmissen, obwohl die mich angepackt haben, sondern Gott warf mich ins Meer. Und dann spricht er weiter, deine Wogen schlugen über mich zusammen. Also da bringt das alles mit Gottes Wirken in Verbindung. Er nimmt diese Ereignisse als Gottes Wirken, als Gottes Erziehung an. Und da sind wir wieder bei diesem schwierigen, bei diesem unangenehmen Thema der Erziehung. Hebräerbrief, hatte ich es damals schon genannt. Das hat immer so, ich weiß auch nicht, ich höre das nicht gerne mit der Erziehung. Wir sind Leute, die von ihren Kindern erwartet haben oder erwarten, dass sie sich erziehen lassen und das natürlich als etwas sehr Positives empfinden. Die sehen das ein bisschen anders. Und wenn es aber an uns geht, uns erziehen zu lassen, naja, das sind wir genauso. Wir hören es nicht gern. Aber dann gibt es eben auch solche Aussagen, Hebräer 12, ich zitiere mal wieder was, Vers 8, seid ihr aber ohne Züchtigung, ohne Erziehung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Im Umkehrschluss heißt es, weil Jona die Erziehung Gottes erlebt, wird deutlich, er ist Kind Gottes. Jona ist Gott nicht egal. Wie gesagt, er hätte ihn können auch laufen lassen. Lass den Depp doch laufen. Wenn er sich sperrt, soll er doch machen. Das wäre mein erster Gedanke wahrscheinlich. Nee, Gott ist hinterher. Er geht ihm nach und er bringt ihn wieder auf seinen Weg. Auch wenn das harte Arbeit ist, auch für Jona hart ist, es zeigt, er ist Gottes Kind. Gott will die Beziehung zu ihm nicht abreißen lassen. Wenn wir Hebräer weiterlesen, kurz hinterher steht dann auch noch jede, ich lese es immer als Erziehung, die Züchtigung, die klingt immer so nach Prügelstrafe. Es ist vom Wort her, denke ich, wirklich besser so für uns gedacht. Jede Erziehung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, hatte ich gerade ausgeführt, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht, danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Die Erziehung bringt als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Ja, offensichtlich ist auch im Hebräerbrief bekannt, dass Erziehung kein so schönes Thema ist und Erziehung Gottes auch nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber es ist ein wichtiges Thema und vor allem ist es ein fruchtbares Thema. Es bringt uns weiter. Es bringt uns vor allen Dingen dann weiter, wenn wir diesen Blick drauf haben, das, was mir hier widerfährt, ist nicht irgendwas, wo Gott endlich mir mal wieder eins reindrücken kann, sondern er will was mit mir machen. Er will mich weiterbringen. Erziehung bedeutet, Gott lässt seine Leute nicht los. Wir sind ihm nicht egal. Gott ist beharrlich, uns nachzugehen, aber ist eben genauso beharrlich in der Umsetzung seines Planes. Und er formt uns zu Menschen, die er haben will, zu Menschen, wie er sie sich vorstellt. Und wenn ich das jetzt so sage, eigentlich ist das doch genau das, was wir wollen, oder? Dass Gott uns zu Menschen formt, wie er sie haben will. Solange erstmal nichts Konkretes mit Erziehung da dran hängt, klingt das schon mal gut. Ich würde sofort Ja sagen zu dem und ich würde euch unterstellen, ihr kommt auch schnell zu dem Ja. Erziehung, also ist es doch nicht so schlecht. Ich bin noch hängen geblieben im Hebräerbrief bei dem, hier diesen, die dadurch geübt sind durch diese Erziehung. Und ich bin dann noch auf das Thema Training gekommen. Erziehung ist Training für den Glaubenden. Training findet man auch manchmal in der Bibel, übe dich, aber in der Frömmigkeit schreibt der Paulus mal in Timotheus, da steht das Wort für Training dort oder was man auch mit Training übersetzen kann. Und ja, das ist was, wo man auch merkt, wenn ich ernsthaft was trainiere, dann kann das auch wehtun und kann auch hart sein, zumindest wer richtig trainiert. Und genauso ist es bei der Erziehung. Manchmal sind es Dinge, die nicht so locker flockig dahergehen, aber am Ende merken wir, ja, es ist gut. Ich hatte ganz am Anfang in der letzten Predigt diese Frage gestellt: Was mache ich mit Gottes Wort, wenn mir es nicht in den Kram passt? Das ist so eine Sache, die mir wieder nicht in den Kram passt. Aber eigentlich weiß ich, es ist gut. Und wie gesagt, diese Erziehung Gottes bedeutet eben auch, wenn ich auf falschen Gleisen unterwegs bin, dann lässt mich Gott nicht einfach in die Katastrophe schlittern, sondern ersetzt einen Prellbock. Dieser Prellbock, der klingt auch wieder schlimm. Ich laufe da auf und auch das tut weh. Aber er bewahrt mich vor Schlimmerem. Ich hatte das letztes Mal schon angedeutet, ich kenne sowas, ich fand das überhaupt nicht lustig. Aber Gott sei Dank gab es diesen Prellbock in meinem Leben. Jona hat viel Zeit, darüber nachzudenken und kommt offensichtlich zu diesem Schluss, Erziehung Gottes, das ist schon eine gute Sache. Es hat mir selber, es hat mich weitergebracht. Und dann geht es da weiter, so ab Vers 5, dass hier auf einmal Jona sein Vertrauen ausspricht und anfängt, sich Gott ganz neu anzuvertrauen, seinem Versprechen zu vertrauen. Bislang ging es für Jona bergab. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Er ist hinabgestiegen nach Jaffo, also so richtig geografisch. Dann ist er runter ins Schiff gestiegen, um dort zu schlafen. Dann haben ihn die Seeleute runter ins Meer geworfen und wir hören an dem Gebet, es ging bis runter auf den Grund und dann schlug ihn noch ein Fisch runter. Also runterer ging es nicht. Abwärts, das ist die Bewegung von Gott weg. Und für Jona heißt es hier an der Stelle, letzten Endes habe ich befürchtet, ich werde deinen Tempel nie mehr sehen. Der Tempel ist immer damals der Inbegriff von Gottes Gegenwart gewesen. Also letzten Endes, ich verliere dich, deine Gegenwart. Ich werde für immer von dir getrennt sein. Aber genau ganz unten, wo Jona jetzt ist, während er betet, hat er nur noch eine Blickmöglichkeit, eine Blickrichtung und die ist richtig gut. Von ganz unten kannst du nur noch nach oben blicken und dort sieht Jona auf Gott. Es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr. Und vielleicht war das auch der Grund, weswegen Jona erst so tief sinken musste. Ich hatte schon drüber philosophiert, Mensch, Gott hätte auch den Sturm beenden können, wo Jona sich als Prophet Gottes bekannt hätte. Nee, es musste erst ganz runtergehen, damit Jona wieder diese Blickrichtung kriegt. Und so überlässt Jona sich Gottes Willen. Wer mitlesen will, wir sind in Vers 9. Er sagt, die, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen. Hier ist noch was Interessantes angesprochen. Jona spricht von Nichtigen. In der Elberfelder Übersetzung wird man von Götzen lesen. Es gab, glaube ich, ziemlich viele Götzen im Leben des Jona. Keine Statuen, aber Sachen, die ihm zum Götzen geworden sind. Sachen, die eigentlich ganz geistlich aussahen. Ich hatte das letzte Mal so ein bisschen rausgestellt, da war so ein falscher Patriotismus für Israel. Wenn Jona den Assyrern nicht verkündet, dass sie sich bekehren sollen, dann haben sie auch keine Möglichkeit dazu, dann wird Ninive platt gemacht. Das nützt Israel. Das wollte er nicht. Es war vielleicht auch sein Götze der eigene Ruf. Auch da hatte ich, glaube ich, was drüber gesagt. Er war eigentlich in Israel ein geachteter Prophet. Jetzt, wenn er sagt, eure Stadt wird vernichtet und die bekehren sich etwa und es wird nicht vernichtet. Ein Prophet wird immer daran gemessen, was in Erfüllung geht. Dann geht es nicht in Erfüllung, dann ist sein Ruf am Ende noch geschädigt. Auch das war sowas wie in Götze. Wo sind eigentlich unsere Götzen? Wo sind deine Götzen? Ich frage mich genauso, meine Götzen. Die, die sich an diese Götzen halten, das ist problematisch. Das heißt nämlich, was verstellt uns den Blick oder den Weg, wirklich Gottes Willen zu tun? Was ist das, was uns daran hindert, das zu tun, was Gott von mir, von dir will? Gibt es da irgendwas? Gibt es da vielleicht sogar Sachen, die ziemlich geistlich aussehen? Ich habe immer mal wieder unsere eigenen Veranstaltungen im Blick. Versteht es bitte nicht falsch. Wir haben viele gute Veranstaltungen, wo hoffentlich immer Gottes Wort reichlich verkündigt wird. Aber die Frage dürfen wir und sollen wir uns schon mal stellen, wo vielleicht unsere Veranstaltungskultur uns davon abhält, das zu tun, was Gott von uns will. Gerade so die Corona-Zeit, wo auf einmal sämtliche Veranstaltungen unten waren, haben ja manches auch nochmal ins Nachdenken gebracht. Auch bei mir. Natürlich ist es Mist und es ist schön, dass wir jetzt wieder auch zusammensitzen können, Gemeinschaftsstunde miteinander haben können. Aber trotzdem sollten wir uns da mal hinterfragen. Es gibt manchmal Zeiten, wo man wirklich also an einem Ort, ja, eine halbe, manchmal noch mehr Woche, irgendwo in der Gemeinschaft verbringen kann, in guten Veranstaltungen. Ich will das überhaupt nicht pappig reden. Aber dann ist natürlich die Frage schon, was will denn Gott eigentlich von uns? Gibt es da vielleicht Leute, die er uns ins Blickfeld stellt, um die wir uns kümmern sollten? Gibt es da Leute, die wir ansprechen sollen, wofür es aber auch eine Beziehung braucht? Kann ich zu Leuten überhaupt eine Beziehung aufbauen, wenn ich mit denen keine Zeit verbringe? Also mal an einer ganz anderen Stelle, mit denen irgendwo zusammensitze. Es ist manchen von uns gar nicht so richtig möglich, Beziehungen zu bauen, weil wir mit unseren Veranstaltungen so beschäftigt sind. Ich weiß, wovon ich rede. Bei mir ist es natürlich eine Reinskultur. Ja, ich habe jeden Abend irgendwas. Gut, das gehört bei mir zum Job dazu. Alles in Ordnung. Aber es gibt auch viele Ehrenamtliche, die da die ganze Woche beschäftigt sind. Wo hast du Möglichkeit, was an Beziehungen aufzubauen? Ich sage nicht, dass unsere Veranstaltung jetzt der böse Götze ist oder dass das alles ganz falsch ist. Aber vielleicht sollten wir uns da die Frage an solchen Stellen stellen, wie sieht es eigentlich aus? Wo haben wir geistlich aussehende Sachen, die uns den Blick darauf verstellen, was Gott von uns will? Fragen wir eigentlich noch danach. Und vielleicht war Corona auch hier so ein bisschen im Prellbock, der uns an dieser Stelle gezeigt hat, überprüft das mal. Gerade über unsere Veranstaltungskultur reden wir in der Gemeinschaft, so ganz allgemein im gesamten Verband, an mehreren Stellen immer zu unterschiedlichen Orten. Schon als ich in Dresden war, gab es da immer mal so Überlegungen in diese Richtung, hey, haben wir überhaupt noch Zeit, um auf Außenstehende zuzugehen und Beziehungen zu bauen? Und ich muss es für mich eigentlich seit dieser Dresdner Zeit fast verneinen, weil auch als Ehrenamtlicher haben wir immer mal Woche des gemeinsamen Lebens gehabt. Also von Montag bis Freitag ging es da durch und der Sonntag auch wieder. Und mit den Kollegen auf Arbeit habe ich über Arbeit geredet, nicht über Beziehungssachen. Wie gesagt, vielleicht ist Corona da so ein Prellbock gewesen. Jona spricht in dieser Zeit, in der er zwangsmäßig runtergesetzt worden ist, einen Lockdown erlebt hat. Hat man ja jetzt so alle ganz, ganz direkte Erfahrungen. Dort spricht er zu Gott, ich will dir mein Gelübde erfüllen. Er kommt zu einer Erkenntnis und er weiß, ich will das tun, was du von mir willst. Also vielleicht war dieses Gelübde jetzt ganz konkret das, ich will nach Ninive gehen und will das denen verkündigen, weil irgendwie kommt er dann dort an. Ja, und warum ist es so wichtig, dass er nach Ninive geht? Er will sein Gelübde erfüllen dem Herrn, der ihm geholfen hat. Bei dem Herrn ist Hilfe, bei dem Herrn ist Rettung. So wird er es in der Elberfelder lesen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für einen Jona. Bei Gott erfahre ich Rettung. Aber das ist eben genau diese Erkenntnis, die auch Ninive hören soll. Am Ende natürlich Israel, die ganze Welt. Und das ist eigentlich auch unser Auftrag. Geht hin in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Völker. Erzählt es den Leuten, dass bei dem Herrn Rettung ist. Ist uns das eigentlich noch vor Augen? Nochmal diese Frage. Oder sind wir uns dessen genug, dass wir hier sitzen, freuen uns wieder, dass die Veranstaltungen angelaufen sind und jetzt machen wir so weiter wie immer? Es verändert sich also was. Und bemerkenswerterweise verändert sich für Jona was in einer Zeit, wo er erstmal ruhig gestellt ist. Eine ähnliche Zeit haben wir erlebt. Die spannende Frage wird für uns sein, was wir daraus gelernt haben. Am Schluss wurde Jona an Land gespuckt. Das fände ich immer noch spannend, wo das gewesen ist. Also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die Zeiträume sind, die dazwischen liegen, aber vielleicht ist er, Richtung Westen weggelaufen von Gott, obwohl er nach Osten sollte. Vielleicht hat ihn der Fisch wieder zurück Richtung Jaffo gebracht, Richtung Osten, und er ist dort angekommen. Hier wird nichts weiter ausgeschmückt. Es ist ein Wunderbericht und kein Märchen, das hier erzählt wird. Ein Märchen wäre schöner ausgeschmückt worden. Ja, und das ist der Ausgangspunkt für die Missionsreise des Jona nach Assyrien. Und die wird übrigens auch begleitet von Jonas problematischem Charakter. Also irgendwie ist er schon ein Typ, der ja nicht so ganz ohne Probleme immer wieder agiert. Wird ja dann noch weitergehen. Da wird sich dann wieder drüber ärgern, dass jetzt mit Ninive doch nicht passiert ist. Da hören wir dann später drüber. Ihr kennt die Geschichte. Und trotzdem kommt durch ihn und durch Gottes Wirken Gottes Wort nach Assyrien und es bewirkt dort Umkehr. Dort passiert was. Also genau dort, wo Gottes Wort ankommt, wo es ankommen soll, bewirkt es etwas. Und auch dort in Assyrien lässt Gott Jona nicht los. Er schmoltert und auch dort kriegt er wieder Erziehung zu erfahren. Aber eben Gott geht ihm nach und er erklärt ihm, und er lässt ihn nicht los. Jona hatte als Prophet besondere Berufung und er macht besondere Erfahrungen, ungewöhnliche Erfahrungen. Übrigens Erfahrungen, die auch eine besondere Belastung darstellen können und werden. Aber Gottes Weg erfüllte sich trotz Jona. Und Gottes Weg wird sich erfüllen. Das macht mir immer wieder Mut, loszugehen, weil ich, also das kann ich mit Fug und Recht sagen, Gottes Weg wird sich erfüllen, auch trotz meines Wirkens, trotz meines Schaffens, weil das ist auch nicht unproblematisch und trotz deines Schaffens. Gott sei Dank ist es so, dass am Ende Gott die Fäden in der Hand hat. Und trotzdem ist noch was mit Jona passiert. Als er dorthin ging und Gottes Wort verkündigt hat, hatte er die Gewissheit, dieser Dienst für Gott soll wirklich sein. Also aus sich selber hat er das nicht gemacht, sondern er hat es quasi mit einer absoluten Bestätigung Gottes dort verkündigt. Es bleibt die Frage bestehen, und mit der höre ich dann heute auf, welchen Auftrag hast du von Gott bekommen? Welchen Auftrag haben wir als Gemeinde von Gott bekommen? So ganz allgemein. Ich habe schon mal den Missionsauftrag angeschnitten. Vielleicht auch ganz speziell, was heißt es hier in Weißbach? Also gibt es da was Konkretes? Das lohnt sich echt mal drüber nachzudenken. Es lohnt sich auch mal drüber nachzudenken, ob uns das überhaupt interessiert, ob wir einen Auftrag von Gott haben. Oder, wie gesagt, bei allem Schönen, was es an unseren Veranstaltungen gibt, oder sind wir uns da genug, dass alles wieder läuft? Was passiert eigentlich, wenn wir zu einer Erkenntnis kommen, dass es genau dieser Auftrag ist, den wir haben? Ich wage mal eine Behauptung aufzustellen, vielleicht denkt man auch deswegen nicht so gern über solche Dinge nach, weil es könnte ja was Konkretes rauskommen. Wisst ihr, was passiert, wenn was Konkretes rauskommt? Dann müssen wir handeln. Oder wir müssen weglaufen, wie Jona. Dann haben wir wieder das Dilemma da. Aber es ist doch genau das, was Gott von uns will. Er will uns einsetzen als seine Mitarbeiter. Und letzten Endes hat es irgendwie immer was mit dieser Konkretisierung zu tun, geht und verkündigt in aller Welt das Evangelium. Gibt es den Leuten. Alle Welt kann auch Weißbachdorf sein oder eure Nachbarschaft, eure Familie. Es muss niemand ganz weit weg. Wir, zumindest die nicht wollen, müssen nicht weit weg. Es gibt genug, der muss hier erzählen kann. Was ist unser Auftrag? Und wenn wir den hören, wie gehorsam sind wir dann? Wie gehorsam bist du dann? Wie setzt du das um? Oder rennst du die Gegenrichtung weg? Es bleibt für mich nach wie vor diese Jona-Geschichte, die nagt mich an allen Ecken und Enden an. Die kommt mir ziemlich nahe, zumindest dann, wenn ich sie nahe ranlasse. Und ja, es wird uns noch ein Stück weiter nahe kommen. Das nächste Mal geht es dann mit dem dritten Kapitel weiter.